Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens. Auf unsere Demokratie sind wir zu Recht stolz. Wir dürfen unsere Volksvertreter wählen und uns stehen als Staatsbürger umfangreiche Rechte und Freiheiten zu. Wir dürfen offen unsere Meinung sagen, ohne fürchten zu müssen, dafür ins Gefängnis zu kommen. Dass es einen Staat geben muss, der dafür sorgt, dass all das auch so bleibt, ist für die meisten von uns selbstverständlich. Deutlich unbequemer war die Situation für die Zeitgenossen von Thomas Hobbes. Im 17. Jahrhundert suchten Bürgerkriege Europa heim. Der Kontinent litt unter Gewalt, Armut und Elend. Die meisten Menschen sahen keinen Ausweg aus dieser Situation. Viele trösteten sich mit der Hoffnung, nach dem Tod ins Paradies zu kommen. Der Philosoph Thomas Hobbes aber versuchte im Diesseits etwas zu ändern. Um den chaotischen Zuständen ein Ende zu setzen, erfand er den Leviathan, einen starken Führer, der die verfeindeten Teile der Gesellschaft zu Frieden zwingt. Dabei ging Hobbes empirisch vor. Er untersuchte die Einzelteile des Staates, so wie ein Mediziner Körperteile eines Menschen untersucht. Mit dieser Herangehensweise hat Hobbes sich nicht nur Freunde gemacht. Vor allem wegen seiner Ansicht, dass auch die Kirche dem Leviathan untergeordnet sein sollte, wurde er angefeindet. Doch der Ärger hat sich gelohnt. Hobbes' Ideen revolutionierten die Philosophie seiner Zeit. Und wer sich fragt, wieso es eigentlich einen Staat geben soll, der findet auch heute noch Antworten im Leviathan. Blink Nummer 1. Alles, was wir wissen, beruht auf Wahrnehmung und Logik. Um herauszufinden, wie die perfekte Gesellschaft organisiert sein sollte, macht Hobbes zunächst eine Bestandsaufnahme. Was wissen wir über Staaten, über die Menschen und generell über unsere Welt? Und woher wissen wir das alles? Es sind unsere Sinne, durch die wir unsere Umgebung wahrnehmen. Doch nur Dinge, die körperlich vorhanden sind, können Eindrücke in unserer Wahrnehmung hinterlassen. Ein Stein, der auf unseren Kopf trifft, hinterlässt zum Beispiel einen ziemlich starken Eindruck. Wenn die Platzwunde an unserem Kopf schon längst verheilt ist, bewahren wir uns eine Vorstellung von diesem Eindruck. Wenn der nächste Stein geflogen kommt, werden wir versuchen, auszuweichen. So erarbeiten wir uns nach und nach ein Verständnis für unsere Welt und ihre Zusammenhänge. Ein wichtiges Instrument, um diese Zusammenhänge zu ordnen und zu erklären, ist unsere Sprache. Wir benutzen Begriffe und Kategorien, um Sachverhalte verständlich zu machen. Mithilfe einer logisch aufgebauten Sprache gelingt es uns, Zusammenhänge in der Welt zu erkennen. Zum Beispiel, der Stein traf mich am Kopf und es tat weh, weil er sehr hart war. Schließlich können wir damit nicht nur bis zu einem gewissen Grad vorhersagen, was passieren wird, sondern wir beginnen auch, bestimmte Handlungen auszuführen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Unser Nachbar nervt, am besten werfen wir ihm einen Stein gegen den Kopf. Blink Nummer 2. Wir werden durch Angst und Machtstreben angetrieben. Das Beispiel mit dem Stein macht schon ziemlich deutlich, welche Vorstellung Hobbes vom Zusammenleben der Menschen hat. Für ihn folgt in unserer Entwicklung direkt nach dem Begreifen der Welt das Streben nach Macht. Niemand möchte einen Stein gegen den Kopf bekommen, aber alle wollen Steine werfen. Diese Situation bezeichnet Hobbes als den Naturzustand. Das Streben nach Macht ist die grundlegende Motivation aller Menschen. Anerkannte Ziele wie etwas Gutes tun oder sich um andere kümmern sind nur Feigenblätter, die unsere natürlich gegebene Machtgier vertuschen sollen. Dabei definiert Hobbes Macht als unsere Möglichkeit, das zu bekommen, was wir wollen. Er unterscheidet zwei Formen der Macht. Einerseits die natürliche Macht, die wir haben, weil wir zum Beispiel stärker oder größer sind als jemand anderes. Und andererseits die instrumentelle Macht, wie Geld oder einflussreiche Freunde, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Gemeinsam mit dem Machtstreben ist auch die Angst in unser Leben getreten. Denn sobald zwei Personen dasselbe wollen, entsteht ein Wettbewerb, ein Kampf. Wenn nur einer gewinnen kann, muss der andere verlieren. Und davor fürchten sich beide. Angst und Machtstreben. Diese beiden Motive bestimmen das Handeln der Menschen im Naturzustand. Wir können uns vorstellen, dass das kein besonders angenehmes Leben ist. Jeder schlägt jedem den Kopf ein und alle leben in ständiger Furcht, dass ihnen etwas weggenommen wird oder dass sie im nächsten Kampf als Verlierer enden. Blink Nummer 3. Um in Frieden miteinander zu leben, brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag. Der Ausweg aus dieser Situation liegt für Hobbes auf der Hand. Wenn niemand in der Anarchie des Naturzustandes leben möchte, muss jeder nur eine einfache Regel befolgen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wir müssen also einige unserer Rechte aufgeben, zum Beispiel das Recht, unserem Nachbarn den Kopf einzuschlagen. Das Problem ist, dazu zeigen wir uns nur bereit, wenn wir davon ausgehen können, dass alle anderen sich ebenfalls an die neuen Regeln halten werden. Sonst hätten wir ja von vornherein verloren. Sobald die Menschen sich einigen, bestimmte Dinge nicht zu tun, spricht Hobbes von einem Gesellschaftsvertrag. Erst durch ihn wird aus der ursprünglichen Anarchie eine Gesellschaft. Doch ein solcher Vertrag ist fragil. Sobald einer ihn bricht, werden bald andere folgen und die neu erschaffene Ordnung wird wieder dem alten Chaos weichen. Denn die ursprünglichen Motivationen von Machtstreben und Angst sind ja noch da. Sie werden durch den Gesellschaftsvertrag nicht ausgelöscht, sondern nur unterdrückt. Hobbes vergleicht eine funktionierende Gesellschaft mit einem Haus. Wenn wir es aus lauter unterschiedlichen Steinen bauen wollen, von denen einige groß, andere klein und alle schief und krumm sind, dann wird es bald zusammenfallen. Genauso ist es auch in einem Staat. Damit er stabil bleibt, müssen sich alle Bürger an die gleichen Gesetze und Regeln halten. Andernfalls wird er nicht lange funktionieren. Aber wer sorgt dafür, dass sich niemand von seinem Machtstreben oder seiner Angst dazu hinreißen lässt, das Tor zur Anarchie wieder zu öffnen? Hier kommt der Leviathan ins Spiel. Blink Nummer 4. Nur ein mächtiger Führer oder Leviathan kann den Gesellschaftsvertrag durchsetzen. Damit ein Gesellschaftsvertrag funktioniert, dürfen die Bürger ihre Rechte nicht einfach abschaffen, sondern müssen sie an jemand anderen übertragen, der sich darum kümmert, dass sie sinnvoll eingesetzt werden. An einen Leviathan. Hobbes wählt diesen Namen für seinen Souverän in Anlehnung an das biblische Seeungeheuer Leviathan. Diese Kreatur war so stark und gefährlich, dass kein Mensch eine Chance dagegen hatte. Und genau so stellt er sich den idealen Führer einer Gesellschaft vor. Mächtig und stark genug, um den Gesellschaftsvertrag durchsetzen zu können. Der Leviathan vereint die Macht aller einzelnen Menschen auf sich. Sobald jemand den Leviathan angreift, ist das wie ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Daher sind auch alle bereit, ihn zu verteidigen, wenn es nötig ist. Seine Aufgabe ist es, die Gesellschaft zu leiten. Wenn die Bürger der Körper sind, ist der Leviathan der Kopf. Seine Minister und Berater sind die Arme und Hände, die Armee ist die Stärke des Körpers. Anhand dieses Bildes wird auch klar, dass es nur einen Leviathan geben darf. Immerhin funktioniert der menschliche Körper ja auch nicht besonders gut mit zwei Köpfen. Natürlich werden nicht alle Menschen freiwillig ihre Rechte abgeben und für immer auf sie verzichten. Daher ist es nötig, dass der Leviathan stark ist und alle Befugnisse hat. So kann er diejenigen, die den Gesellschaftsvertrag brechen, bestrafen und in ihre Schranken weisen. Welche Rechte er dabei hat, wird in einer Verfassung festgelegt. Blink Nummer 5. Es gibt drei Arten von Herrschaft, von denen die Monarchie die beste ist. Nachdem er diese Schlussfolgerungen gezogen hat, überlegt Hobbes, welche die beste Form der Herrschaft wäre. Er sieht sich die verschiedenen bekannten Herrschaftsformen an und überprüft, wie gut sie in seiner Theorie des Gesellschaftsvertrages funktionieren würden. Dabei unterscheidet er drei mögliche Gesellschaftsformen. Die Demokratie, also die Herrschaft aller, die Aristokratie, also die Herrschaft weniger, und die Monarchie, also die Herrschaft eines Einzelnen. In der Realität konnte Hobbes, der durch ganz Europa gereist war, auch verschiedene Mischformen davon beobachten. Doch er war überzeugt, dass sie sich alle auf diese drei Grundformen herunterbrechen lassen. Ein gewählter Monarch, zum Beispiel ein starker Präsident, ist für ihn dann nur eine spezielle Form der Demokratie. Und ein Präsident, der von einem Monarchen ernannt wurde und sich an bestimmte demokratische Regeln halten muss, ist nur ein Deckmäntelchen für eine Monarchie. Hobbes kommt zu dem Schluss, dass eine Monarchie die bestmögliche Form der Gesellschaft ist. Denn ein Alleinherrscher kann bessere und schnellere Entscheidungen treffen, weil er nicht ständig Kompromisse schließen und alles ausdiskutieren muss. So wird seine Politik konsequenter und einheitlicher sein und er wird den Bürgern mehr Sicherheit und Kontinuität bieten. Dabei geht Hobbes natürlich davon aus, dass die Interessen des Leviathans die gleichen sind wie die seiner Bürger. Er ist quasi die Summe aller Menschen, über die er herrscht. Ein weiterer Vorteil der Monarchie liegt darin, dass in ihr die Nachfolge eindeutig geregelt ist. Wenn ein Herrscher stirbt oder abtritt, ist das für die Gesellschaft eine gefährliche Situation. Falls es mehrere mögliche Nachfolger gibt, könnte ein bewaffneter Konflikt ausbrechen, in dessen Folge Chaos und Anarchie wieder über das Land herrschen. Daher ist es besser, wenn der Monarch einen eindeutigen Nachfolger hat und so die Sicherheit seiner Untertanen garantiert. Blink Nummer 6. Der Leviathan muss der Einzige sein, der physische Strafen anwenden darf. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie der Leviathan durchsetzt, dass alle Bürger sich an den Gesellschaftsvertrag halten. Ganz einfach. Indem er der Einzige ist, der physische Gewalt anwenden darf. Die Bürger haben dieses Recht an ihn abgegeben und er kann es nutzen, um die geltenden Regeln durchzusetzen. Niemand wird sich aus Nächstenliebe an einen Vertrag halten, der seine Rechte einschränkt. Daher macht sich ein gutes System eine seiner ursprünglichsten Motivationen zunutze, die Angst vor Gewalt. Die Ironie dabei ist, nur die Androhung von Gewalt verhindert, dass die Menschen sich gegenseitig Gewalt antun. Doch die Natur des Menschen, die wir in den ersten Blinks kennengelernt haben, lässt keine andere Lösung zu. Der Leviathan kann natürlich nicht jeden Übeltäter selbst bestrafen. Das geht vielleicht, wenn er nur über ein einzelnes Dorf herrscht. Doch wenn er der Monarch eines ganzen Landes ist, muss er die Erlaubnis, Strafen zu verteilen, an andere Menschen delegieren. Dabei ist es aber entscheidend, dass die Strafen eigentlich von ihm selbst kommen. Sie werden nur von anderen ausgeführt. Kein Polizist darf eigenmächtig entscheiden, ob einem Straftäter der Kopf abgehackt wird oder er freigelassen wird. Er muss sich dabei genau an die Regeln und Gesetze halten, die der Leviathan vorgibt. Dabei werden die einzelnen ausführenden Personen, wie Polizisten, Soldaten oder Richter, von ihren Vorgesetzten überwacht. Am obersten Ende der Befehlskette steht immer der Leviathan. Er ist für alle Strafen verantwortlich und er sorgt dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Eine wichtige Einschränkung der Macht des Leviathans gibt es allerdings. Er darf niemanden dazu zwingen, gegen sich selbst Gewalt anzuwenden. Denn das verstößt gegen das natürliche Recht des Selbstschutzes. Das natürliche Machtstreben und unsere Angst sind nur Folgen unseres Bedürfnisses, uns selbst zu schützen. Sobald der Herrscher dieses natürliche Recht ignoriert, wird niemand mehr bereit sein, ihm zu folgen. Und der Gesellschaftsvertrag wird damit gegenstandslos und ungültig. Blink Nummer 7. Unter dem Leviathan sind die Menschen freier als im Naturzustand. Wir könnten jetzt einwenden, wieso sollten diejenigen, die ohnehin stark und mächtig sind, einem Gesellschaftsvertrag zustimmen? Sie brauchen ihn doch gar nicht und würden durch ihn nur verlieren, weil sie Rechte abgeben müssten. Falsch, sagt Hobbes. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben im Naturzustand ist einsam, arm, hässlich und kurz. Und das gilt für alle Menschen. Immerhin müssen sich alle dauernd vor anderen fürchten. Erst durch einen funktionierenden Gesellschaftsvertrag sind wir Menschen wirklich frei. Denn dann sind wir vor Gewalt und Angst geschützt. In einer friedlichen Gesellschaft könnten wir in uns gehen und ein Gedicht schreiben oder einen Garten anlegen. Auf dem Schlachtfeld des Naturzustandes haben wir für Poesie keine Ruhe und jeder Garten würde früher oder später von anderen Menschen geplündert werden. Hobbes widerspricht damit der antiken Vorstellung von Aristoteles, dass nur die Demokratie den Menschen wahre Freiheit bringe. Er sieht sich dabei durch die Geschichte bestätigt. Denn sowohl das antike Athen als auch später das demokratische Rom waren zwar kurze Phasen von relativer Sicherheit und Frieden, doch schon bald lösten beide sich auf. Es kam zu Konflikten, Auseinandersetzungen und schließlich zur Anarchie. Daher, sagt Hobbes, mag es zwar so scheinen, als ob die Demokratie Freiheit bringen würde, doch dieser Zustand ist immer nur kurzfristig. Auf lange Sicht fährt jede Gesellschaft mit einer stabilen Monarchie besser. Außerdem schränkt der Gesellschaftsvertrag die eigenen Rechte und Freiheiten nur dort ein, wo sie die Rechte und Freiheiten von anderen verletzen. Abgesehen von diesen Fällen darf jeder Mensch tun und lassen, was er will. Er kann wohnen, wo er möchte, er kann seine Kinder so erziehen, wie er will, und er kann einen Beruf ergreifen, der zu ihm passt. Vieles davon wäre im Naturzustand nicht möglich. Blink Nummer 8. Der Leviathan sollte gleichzeitig der religiöse Führer des Landes sein. Damit hat Hobbes die Welt, wie er sie kannte und wie er sie sich wünschte, relativ umfassend beschrieben. Ein großes Thema gab es aber noch, um das zu seiner Zeit niemand herumkam, der sich mit der idealen Gesellschaft befasste, die Religion. Hier war seine Position ziemlich umstritten, denn Hobbes verglich sein Heimatland England mit einer Familie, in der Vater und Mutter verschiedene, teilweise widersprüchliche Regeln aufstellten. In so einer Familie kommt es zwangsweise zu Konflikten. Wenn die Kinder dem Vater gehorchen, werden sie von der Mutter bestraft und irgendwann haben sie überhaupt keine Lust mehr, sich an Regeln zu halten. Staat und Kirche waren damals zwei Systeme, die beide in das Leben der Bürger eingriffen und unterschiedliche Regeln aufstellten. Beide hatten ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Gerichte und die Möglichkeit, Bürger zu bestrafen. Hobbes sah darin die Gefahr eines Bürgerkriegs schlummern. Denn wenn der Monarch und die Kirche verschiedene Ziele verfolgten, würden sie vermutlich irgendwann beide ihre Anhänger bewaffnen und den Interessenskonflikt auf dem Schlachtfeld austragen. Beide Parteien und ihre Anhänger würden sich im Recht fühlen und die Idee von den eindeutigen Regeln des Gesellschaftsvertrages wären dahin. Hobbes argumentierte deshalb, dass der Leviathan nicht nur das Oberhaupt des Staates, sondern auch der Kirche sein müsse, um den Untertanen Sicherheit zu bieten. Nicht einmal Gott sollte also die Macht des Leviathans einschränken dürfen. Im 17. Jahrhundert war das eine gefährliche Behauptung. Und Hobbes ging mit seinen ketzerischen Ansichten sogar noch weiter. Wie wir anfangs gesehen haben, war er der Meinung, dass nur die Dinge existieren, die wir wahrnehmen können. Er hatte Gott noch nie wahrgenommen und kannte auch niemanden, der ihm je begegnet war. Daher, und das war ein sehr moderner Gedanke, dürfte er auch nicht die Gesetze beeinflussen, die das Zusammenleben der Menschen in der realen Welt regeln sollten. Blink Nummer 9. Alle Gesetze sollten auf Wissen und Logik basieren. Um nicht sofort auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, erklärte Hobbes, dass es Gott gebe. Er habe die Welt erschaffen und wenn sie vergeht, werde sein Reich wiederkommen. Doch jetzt und hier lasse er nichts von sich hören. Die Gesetze sollten daher nicht von der Kirche diktiert werden, sondern alleine darauf basieren, was wir durch unsere Sinne und Empirie gelernt haben. Religion und große Teile der Philosophie beruhen laut Hobbes auf verkehrten Definitionen und Kategorien und ihre Regeln dürften daher für die Menschen nicht verpflichtend sein. Für ihn waren die Gesetze des Staates bindend, an die Regeln der Kirche sollte sich halten, wer eben wollte. Er fand es falsch, dass der Papst und die Kirche ihre eigenen Regeln wie Gesetze durchsetzen wollten. Da Gott in unserer Welt nicht in Erscheinung tritt, kann er auch niemanden damit beauftragt haben, in ihr bestimmte Regeln aufzustellen und durchzusetzen. Auch jede Philosophie, die sich nicht auf Naturgesetze beruft, ist laut Hobbes unhaltbar. Wir erfahren die Welt durch unsere Sinne und nur von diesen Erkenntnissen sollten wir uns leiten lassen. Es gibt keine übersinnlichen Kräfte, die uns dabei dazwischenfunken. Sie sind nur merkwürdige Vorstellungen, die sich jemand gemacht hat, der seinen eigenen Sinnen nicht traut oder ihre Eindrücke missversteht. Wenn zum Beispiel gleichzeitig ein Fenster zuschlägt und uns fröstelt, dann war der Wind am Werk. Es bedeutet nicht, dass ein Geist durch den Raum gegangen ist. Auch Gesetze, die sich auf Gott berufen, sind Hobbes zufolge ungültig. Mehr noch, er hält sie für sehr gefährlich. Denn wenn sie im Widerspruch zu den rationalen staatlichen Gesetzen stehen, bergen sie die Gefahr von Konflikten und einen Rückfall in den Naturzustand. Daher sollten wir uns bei unseren Entscheidungen und den Regeln, die wir daraus ableiten, nur auf unseren Verstand verlassen. Das waren die Blinks zu Leviathan von Thomas Hobbes. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Im Naturzustand befinden sich die Menschen in einem Krieg, in dem jeder gegen jeden kämpft. Um diesen Zustand zu beenden, brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag, dessen Einhaltung von einem starken Herrscher durchgesetzt werden muss.